der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Hier gegenüber sitzt meine Frau, Claudia.
Und wer redet, ist Jonas Schröter, Pastor in der Lutherischen Freikirche in Wangen. Und wir wollen in den nächsten Podcasts einige Aspekte aus der Leidensgeschichte von Jesus aufgreifen.
Das ist ja im Kirchenjahr jetzt dran, vor Ostern. Ist ja nicht nur die Fastenzeit, wo wir vielleicht auf was zu essen verzichten, sondern wo wir mitgehen mit Jesus durch die ganzen Ereignisse, wie er gefangen genommen worden ist, wie er abgeurteilt wurde bis hin zur Kreuzigung.
Neulich morgens kam ich runter und wollte eigentlich das Frühstück für unsere Kinder richten. Dann spricht mich unser Sohn an und sagt, du Mama, kannst du mir eigentlich mal bitte helfen? Wie werden die Verbrecher gefesselt? Nimmt man da Handschellen? Nimmt man Kabelbinder? Haben die Hände von vorne? Oder werden die mit den Händen auf dem Rücken gefesselt? Und ich stand da und habe mir überlegt, hä? Und warum werden sie so gefesselt, wie sie gefesselt werden?
Also warum ist wahrscheinlich leicht erklärt, damit sie nicht abhauen. Einerseits und andererseits, damit sie sich nicht wehren können, damit sie nicht vielleicht den Beamten oder wer immer sie fesselt, noch eins ins Gesicht schlagen können oder vielleicht sogar noch der Waffe greifen können. In der Leidensgeschichte heißt es vom Garten Gethsemane, dass Jesus dort von einer Schar von Soldaten gefangen genommen worden ist und dann heißt es, und sie banden ihn. Da wurde Jesus also auch, wie man das so macht, als Gefangener, als Verbrecher gefesselt.
Du hattest ja gerade vorher gesagt, dass Gefangene, also Verbrecher normalerweise gefesselt werden, damit sie nicht nach Waffe greifen oder nicht um sich schlagen. Aber warum wird denn dann Jesus gefesselt? Besteht bei ihm die Gefahr, dass er nach dem Schwert greift oder dass er um sich schlägt?
Also es werden Verbrecherhände gefesselt, die Übles getan haben und in Verdacht stehen, dass sie noch Verbrechen weiter begehen werden. Und da kann man natürlich schon sich fragen, wie macht das Sinn bei Jesus? Sind das Hände, die mit Blut befleckt sind?
Ich meine, die Hände von Jesus waren ja eigentlich solche, die Brot ausgeteilten, die Menschen wohltuend berührten, um ihnen das Augenlicht wiederzugeben oder dass sie wieder hören. Das sind Hände, die Kinder in die Hand genommen, umarmt haben, um sie zu segnen. Das sind Hände, die sich Prostituierte entgegengereckt haben und Zöllner, also die abgelehnte Menschen immer zugewandt waren. Es sind ja gar keine Hände, von denen Blut tropft oder von denen Grausamkeit ausgeht.
Das ist ja in der Leidensgeschichte kurz zuvor noch, dass da tatsächlich einer von den Jüngern mit dem Schwert zuschlägt und das Ohr abschlägt von dem Malchus und Jesus mit seinen Händen heilt den. Gottes Hände werden uns beschrieben in einem Psalmvers, den viele ja auch als Tischgebet kennen. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was lebt, mit Wohlgefallen.
Also eigentlich besteht gar kein Grund, dass man die Hände von Jesus binden müsste.
Die Kriegsknechte hatten gedacht, es wäre nötig. Nee, aber es war nicht nötig. Da können wir schon mal überlegen, was das für uns bedeutet. Wir stehen in der Gefahr, dass wir die Hände von Jesus binden, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Wie meinst du denn das? Also ich kenne die Redensart, mir sind die Hände gebunden, wenn man was nicht tun kann. Aber dass wir Jesus die Hände binden?
Naja, wenn wir es versäumen zu beten und zu sagen, Herr Jesus, hilf du mir, zeig du mir, wie es weitergeht. Herr, gib mir Befreiung und Heilung von den Bindung, die ich erlebe und die mir Schmerzen bereiten. Herr, öffne deine milde Hand. Wenn wir das vergessen, Jesus zu bitten und zu beten, dann binden wir ihm ja, naja, muss man schon sagen, im übertragenen Sinn die Hände.
Ah, du meinst praktisch, also wenn wir ihn nicht bitten, aber auch wenn wir es ihm nicht zutrauen, dass er was tun kann, um Situationen zu verändern oder um einzugreifen.
Das steht zum Beispiel im Jakobusbrief. Ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir binden Jesus, weil wir ihm den Mund verbinden.
Mhm, also du meinst, ihn zum Schweigen bringen?
Ja.
Oder sein Wort nicht hören wollen oder so, oder?
Er will uns führen, er will uns zeigen, was richtig ist und wie er uns hilft. Und wir bringen ihn zum Schweigen, weil er uns Sachen sagt, die wir nicht hören wollen. Wir hören einfach gar nicht hin oder hören weg oder lassen es durchrauschen und sagen, naja, das kann ja mal interessant werden, dass Jesus mir hilft, wenn ich mal wirklich in Not bin. Aber jetzt ist es besser, wenn er in der Ecke steht und nichts sagt und zuschaut.
Im regelrechten Mund verbietet vielleicht auch, dass er nichts zu sagen hat zum einen oder anderen Thema. Zum Thema Partnerwahl oder zum Thema, wie ich mich andere gegenüber verhalte oder wie ich über manche Themen rede oder denke. Dass er sagt, da hat Jesus nichts zu sagen, da denke ich selber.
Selber denken sollen wir ja schon, aber wir binden Jesus halt die Hände, wenn wir ihn außen vor lassen, wenn wir uns von seinen Geboten nichts sagen lassen und einfach denken, er kann ja mal kommen und mir helfen, wenn es wirklich mal schwierig wird.
Aber das ist ja eigentlich spannend, wenn du sagst, wir binden Jesus die Hände, dass Jesus sich binden lässt von uns. Sowohl im übertragenen Sinn, als auch, er lässt sich ja auch von den Kriegsknechten binden.
Ja, da sind wir wieder zurück bei der Leidensgeschichte. Da heißt es also, sie banden Jesus. Das haben sie tatsächlich gemacht. Wahrscheinlich mit Stricken, Handschellen, glaube ich, hatten die noch nicht gehabt.
Ja, also für Leute, die ab und zu mal einen Krimi gucken, die wissen, dass ich Verdächtige eigentlich der Festnahme gern entzieht und sich wehret gegen das Fesseln. Aber hier in der Bibel heißt es ja, dass Jesus eben sagt, ich bin's, und ihnen die Hände quasi hinstreckt und sagt, hier, bindet mich.
Und es ist erstaunlich, was dann passiert. Dann heißt es, sie wichen zurück und fielen zu Boden. Da ist also, sind die Kräfteverhältnisse geklärt. Jesus hat alle Macht dort an der Stelle. Und die Soldaten, die dort kamen, die haben sich vielleicht gewaltig gefühlt und mit ihren Waffen. Aber Jesus hätte mit den Fingern schnipsen können und eine Legion Engel herbeirufen können. Er hätte sich aus jeder Bindung sofort befreien können.
Da gibt es ja die Geschichte von Simson, dem Richter im Alten Testament, der lange Haare hatte und der ein Gottgeweihter war und übermenschliche Kräfte hatte. Und er war mit einer Philisterin zusammen, und die Delila wurde dann bezahlt dafür, dass sie ihn eben zum Einschlafen bringt und dass er gefesselt wird. Ich glaube, 3-mal haben die Philister versucht, ihn zu fesseln mit verschiedenen Stricke. Und sobald er aufgewacht ist, hat er sich nur bewegt und die Stricke sind zerplatzt, also durch seine übernatürliche, göttliche Kraft. Und Jesus hätte
Gott ihm die Kraft gegeben. Und dieses Beispiel zeigt, wenn Gott eingreift, da sind die besten, die teuersten Handschellen wirkungslos. Jesus zu binden, das wäre einfach nicht gegangen oder das war unsinnig. Und wenn es hier heißt, sie banden ihn, dann ist das eigentlich nur der Eindruck der Soldaten oder vielleicht auch der Zuschauer, dass es so aussah, als ob Jesus gebunden wurde. In Wirklichkeit muss man es anders bezeichnen. Jesus ließ sich binden. Er ließ es zu, wie das ja durch die ganze Passions- oder Leidensgeschichte geht, dass Jesus freiwillig das auf sich nimmt, was ihm da zugemutet wird. Er hätte auch vorneweg ja schon weglaufen können. Und hier, sie banden ihn, aber er macht das freiwillig. Er lässt sich binden.
Aber warum eigentlich lässt Jesus sich binden? Es gibt ja an anderer Stelle was, wo sie ihn in Nazareth versucht hin auszustoßen und da dreht er sich einfach souverän um und geht durch die Menge durch. Und jetzt lässt er sich binden, einfach so widerstandslos?
Da müssen wir noch über 2 andere Arten von Bindung reden. Also was Jesus anbetrifft, muss man feststellen, er hat sich bereits selbst gebunden. Er lässt sich also jetzt äußerlich binden, weil er sich innerlich schon gebunden hat, nämlich an uns. Und das wäre die andere Seite, er bindet sich an uns, weil wir gebunden sind. Das ist eine biblische Aussage, dass wir als Menschen durch die Sünde angekettet oder gebunden sind.
Ja, und das gilt ja auch für Menschen, die sich eigentlich, für uns Menschen, die man uns eigentlich frei haltet. Ich meine, so frei wie jetzt waren wir ja noch nie. Wir sind frei, hinzugehen, wo wir wollen. Wir sind frei zu tun, was wir wollen.
Du kannst sagen, was du willst.
Du kannst leben, wie du willst. Es interessiert keinen Menschen mehr, wie, in welche Beziehungen, in welche Familie du lebst. Aber wahrscheinlich, oder das ist ja auch gerade eine der Bindungen, nämlich diese Bindung, ich muss unbedingt frei sein, ich muss unbedingt die Freiheit ausleben, das kann ja schon wieder zur Bindung, zum Zwang werden. Oder ich denke, was unsere Kinder erzählen, gerade dieses auch Internetbindung, Zocke am Handy, jetzt man kann es hören und lesen, dass durch dieses Homeschooling und Corona die Internetsucht oder diese Bindung an diese Computerspiele unter Kinder, unter Jugendliche enorm zugenommen hat.
Freiheit ist ein hohes Gut, aber wir können auch ganz gut beobachten, wie schnell Freiheit in Bindung führt. Du hast die Freiheit einzukaufen und dich zu kleiden so oder so. Oder du hast die Freiheit, das große Auto oder das kleine Auto zu kaufen, aber in Wirklichkeit.
Und es wird schnell zum Zwang, dass man mit der neuesten Mode mithalten muss, dass man einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen muss, dass man einen bestimmten Stil leben muss. Oder einfach vielleicht auch der Zwang, die Bindung, ich muss einen bestimmten Lebensstil haben, den Menschen um mich herum haben.
Oder man will sich nicht binden an Familie und an die ganzen Zwänge, die entstehen, wenn du heiratest und dann mit der einen Frau oder einem Mann auskommen musst und dann kommen noch Kinder, die schreien und quaken. Man will frei sein, die jetzt der Anteil der Single-Haushalte in unseren Ländern, die wächst immer mehr. Aber in Wirklichkeit ist man so frei, man ist dann einsam.
Und die schlimmste Bindung, denke ich, so ist ja auch, und was man sieht, wie Süchte zunehmen. Ob das jetzt die Sucht nach Alkohol ist, Zigaretten haben wohl eher etwas abgenommen, aber das Kiffen nimmt wieder zu. Also es sind ja auch, so sag mal, stoffgebundene Süchte, die einfach auch ein ganz schlimmer Ausdruck von dem sind, dass Menschen eben gebunden sind.
Und vielleicht auch viel einfacher, wir sind gebunden daran, Schlechtes von dem anderen zu reden und uns selber zu profilieren, indem wir den anderen nach unten zu treten versuchen und uns selbst damit versuchen, in ein gutes Licht zu rücken. Das mit der Nächstenliebe funktioniert nicht so richtig. Also die Bibel sagt uns, wir sind gebunden durch die Sünde.
Ja, und die ist ja letztlich die Ursache für alle andere Bindungen, egal wie frei ich mich fühle.
Ja. Ich lese mal hier eine altes Kirchenlied vor, O wir armen Sünder, unsere Missetat, darin wir empfangen und geboren sind, hat gebracht uns alle in solche große Not, dass wir unterworfen sind dem ewigen Tod. Das ist natürlich eine Wahrheit, die noch ein ganz Stück weiterführt durch unser Abweichen von Gottes Willen, dass wir unserem natürlichen Denken nachfolgen, der Lust, die uns gerade so überkommt, sind wir von Gott getrennt und dem Tod unterworfen.
Eigentlich ja durch unsere Geburt, sagt das Kirchenlied oder sagt die Bibel, durch die Geburt sind wir gebunden an die Sünde und es geht ja noch einen Schritt weiter, sind wir ja gebunden dann durch die Sünde an den Tod.
Dass alle Menschen sterben wollen, man versucht zwar den Tod in Schnippchen zu schlagen und jeder kennt da vielleicht auch Geschichten, die man erzählen könnten, dass jemand jahrelang gegen den Tod, vielleicht Krebs oder Krankheit gekämpft hat und am Ende erfolgreich war oder dass jemand aus einem Verkehrsunfall aus dem Auto herausgeschnitten worden ist, weil es also völlig demoliert aussah und man dachte, er ist tot. Aber dann stellt man fest, dass die Verletzungen eigentlich noch eher geringfügig sind. Ja, aber am Ende weiß jeder.
Ab dem Moment der Geburt gehst du auf den Tod zu. Also ich meine, zuerst geht die Lebenskurve natürlich bergauf, weil sich alles weiterentwickelt. Die Menschen, Kinder anfangen zu laufen, das Gehirn sich weiterentwickelt und so, aber dann irgendwann ist der Zenit erreicht und jeder Lebenstag ist eigentlich ein Tag, ein Schritt auf den Tod zu.
Jede Krankheit ist ein Zeichen dafür, dass wir sterblich sind. Und die Bibel gibt uns also eine Wahrheit, die wir im Fernsehen nicht hören und auch nicht in der Popmusik, dass die Sünde damit zusammenhängt. Also die Sünde ist die Ursache für den Tod. Also das sind die Bindungen, in die wir gebunden sind. Und jetzt kommen wir noch zu dem anderen. Aber Jesus ließ sich binden. Er band sich an uns. Er hatte beschlossen, auf diese Welt zu kommen, um uns genau aus diesen Bindungen zu befreien.
Ja, die Ursache dieser Bindung ist die Liebe. Die Liebe Gottes, die ihn auf die Welt gebracht hat.
Er kam in sein Eigentum, seinen Namen ihn nicht auf, heißt im Johannesevangelium, aber er kam eben, um uns zu erlösen. Er hat sich selbst gebunden, damit er, wie es im 1. Petrusbrief heißt, unsere Sünde an seinem Körper an das Holz, also an das Kreuz tragen kann. Er hat sich entschieden, sich binden zu lassen von den römischen Soldaten oder von den jüdischen Führern und in Wirklichkeit aber eben hat er sich gebunden, um uns von Sünde und Tod zu befreien.
Also er hat sich binden lassen durch unsere Sünde.
Ja. Von Und die Soldaten, die haben Jesus dann dort im Garten Gethsemane erstmal gebunden, also ihn gefangen gesetzt. Aber das geschah ja alles nur dazu, dass Gott ihn noch viel weiter binden konnte, dass er die Strafe für unsere Sünde bis zum letzten Tropfen empfangen konnte. Er wurde zum Tod überantwortet und musste sterben.
Der Tod hat auch Jesus gebunden, so wie er uns bindet.
Jesus starb und damit klickten die Handschellen sozusagen noch einmal. Jetzt wäre das ein trauriges Ende von der ganzen Geschichte, wenn wir nicht noch daran erinnern, dass diese Fesseln aufgelöst wurden. Also wir werfen jetzt einen Blick voraus auf Ostern. Das werden wir zu Ostern wieder feiern, dass Jesus aus dem Grab auferstanden ist. Die Frauen finden das Grab leer vor. Jesus hat also ganz mühelos die Fesseln des Todes sogar überwunden, so wie du hast vorhin erzählt von dem Simson aus dem Alten Testament, der diese neuen Hanfseile zerrissen hat und Jesus zerreißt. Die Fesseln, sie fallen ab wie kaputte Handschellen oder wie durchgeschnittene Seile. Er geht lebendig aus dem Grab. Und damit hat Jesus das erreicht, wovon wir im Hebräerbrief lesen, dass Jesus die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod ihrem ganzen Leben Knechte sein mussten.
Oder wie der Paulus auch in die Galater schreibt, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Also dadurch, dass er sich hat binden lassen von Menschen an die Sünde, an den Tod, und dass er den Tod überwunden hat und die Fesseln dann gelöst hat in der Auferstehung, dadurch hat er nicht nur für sich was erreicht, sondern eben auch für uns.
Er hat vor allen Dingen für uns was erreicht. Nämlich, und da kann man jetzt noch zum Schluss zwei Sachen aufzählen. Einmal hat er uns befreit vor der Furcht, aus der Furcht vor dem Tod. Nämlich nicht nur Jesus ist auferstanden, sondern unglaublich, erstaunlich, großartig, wir werden vom Tod auferstehen. Und Jesus will uns heimholen in die ewige Heimat.
Ja, und damit ist eigentlich dieser Tod, der vom Lebensanfang an vor allem steht und dieses Altwerden und so, eigentlich nichts Erschreckendes mehr und muss man nicht allem Möglichen entfliehen oder alles Mögliche versuchen, um diesem Tod zu entfliehen, sondern kann eigentlich ganz getrost dem Tod entgegengehen, weil man weiß, das ist nicht das Letzte.
Ja, wir müssen unser Leben dann daher nicht bis in die letzte Minute auskosten oder eben auch nicht das Leben unbedingt verlängern. Wir wissen über diesen ganz anderen Horizont, dass Jesus uns Leben in der Ewigkeit erkauft hat.
Ja, und ein zweiter Aspekt, wo mir gerade ein Vers einfällt, wo es um die Freiheit geht, wo Paulus sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde. Also dadurch, dass Jesus die Bindung auf sich genommen hat, sind wir nicht mehr gebunden an die Sünde. Natürlich werden wir auch als Gläubige immer wieder sündiger. Aber die Frage ist, bin ich ein Knecht, ein Sklave der Sünde? Gehöre ich der Sünde und bin diesem Sklaventreiber unterworfen? Oder bin ich freigekauft von Jesus und habe zumindest theoretisch die Möglichkeit, Nein zu sagen zur Sünde? Weil die Sünde kein Besitzanrecht mehr auf mich hat.
Ja, das ist also die andere Seite, dass Jesus die Fesseln gesprengt hat, dadurch, dass er sich halt binden lassen, nämlich die Fesseln der Sünde. Und da habe ich auch noch ein Gotteswort hier aus dem Hebräerbrief, das ist dann im 12. Kapitel. Darum auch wir. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das setzt also den Maßstab für unser Leben als befreite Gotteskinder. Jesus hat die Fesseln zerrissen und wir dürfen frei sein.
Ja, und deswegen können wir eigentlich auch die Sünde ablegen. Vorher als jemand, der nicht freigekauft ist von Jesus oder dessen Fesseln nicht gelöst sind, da kann man ja eigentlich gar nicht anders als in irgendeiner Form zu sündigen. Und wenn das nur dieser Widerstand ist, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche.
Die also, Sünde, die uns umstrickt, heißt ja.
Genau. Nee, ich meine jetzt, weißt, dass es nicht die Tatsünde nur sind, wo jemand jetzt sagt, naja, also auch nichtgläubige Menschen leben ja ethisch ganz gut. Ja, das stimmt. Aber die eigentliche Sünde ist ja, dass man Gott nicht Herr sein lässt. Mhm. Und das ist die Sünde, die umstrickt. Dieser innere Widerstand, ich will nicht, dass Gott Gott ist.
Und das hat Jesus weggenommen, dadurch, dass er sich binden ließ, für uns sind wir befreit. Und binden uns jetzt sozusagen selber. Wir wollen also laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist, nämlich, dass wir alles abwerfen, was uns behindert und uns an Jesus binden. Ja, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus, dass wir uns an Jesus binden und den Geduld, den Kampf kämpfen, der uns bestimmt ist?
Also für mich ist das eine, dass man wirklich auch im Alltag fragt, auch bei Entscheidungen oder sonst im Alltag einfach fragt, Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Gut, bei den meisten ist es vorgegeben schon durchs Berufsleben oder durch die Schule oder so. Natürlich muss ich meine Arbeit machen, wo ich mich an einen Vertrag gebunden habe. Aber auch dort kann ich fragen, Jesus, was willst du, wie ich mich meine Kollegen gegenüber verhalte? Wie ich mit den Kunden umgehe, wie ich mit den Mitschülern umgehe? Und dass man sich da eben an Jesus, an sein Vorbild auch bindet und sich orientiert an dem Maßstab, den er uns vorgibt.
Und da will Jesus uns segnen. Es mag manchmal ein bisschen wie ein Umweg erscheinen. Da kommen wir nicht so schnell voran in dieser Welt.
Ja, ein weiteres Beispiel ist eben auch, dass man Jesus bestimmen lässt über den Umgang mit dem Geld zum Beispiel. Oder ganz konkret gibt es ja in unserem Alltag auch genügend Versuchungen, ob das jetzt ist, dass man im Gespräch ist und mitschimpft über die da oben in Berlin oder in Wien oder wo auch immer in Bern. Also über die Leute, die die Verantwortung tragen in unserem Volk und man sich da leicht mit Neid ziehen lässt oder dass man einfach über andere anfängt zu lästern oder... Es sind so ganz viele Sachen und da hat man als Mensch, der von Jesus befreit ist, eben auch die Möglichkeit und die Fähigkeit und die Kraft durch Jesus, Nein zu sagen. Zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte reden, was erbaut, was wohltut, was dem anderen Gnade gibt. Und ich möchte schändliche Rede, ich möchte schlechte Rede über andere oder schale Witze einfach nicht sagen. Ich habe die Kraft, lass mir die Kraft von Jesus schenken, vielleicht auch Plätze zu verlassen, wo ich merke, das tut mir und tut meinem geistlichen Wohl nicht gut.
Ja, so hat sich Jesus binden lassen, um uns zu befreien aus den Bindungen von Tod und von der Sünde.
Und vielleicht noch ein Satz, das klingt vielleicht auch so wie, naja, jetzt bin ich ja wieder verpflichtet, in Anführungszeichen christliches Leben zu führen. Das ist ja wieder so Engführung, das bindet mich ja auch wieder. Nee, ich glaube, die Freiheit durch Jesus bedeutet dann auch, ich habe eine Freude an diesem Leben und ich empfinde das als Freiheit, dass ich nicht im Mainstream Dinge mitmachen muss, sondern es ist eine innere Freiheit.
Ja, Jesus bewahrt uns da vor allerhand Irrwegen. Und wir noch beten. Lieber Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich hast für uns binden lassen und freiwillig in Not und Tod gegangen bist. Herr, lass es uns doch erkennen, dass du das alles für uns gemacht hast und verändere du unser Leben. Herr, du hast uns frei gemacht. Gib uns doch die Kraft, dieser Freiheit jetzt auch zu leben. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de